Sonst machen wir direkt weiter mit dem nächsten und Sprung. Weil wie kannst du das jetzt machen? Du hast zwei Jünger an der Hand. Wie kriegst du das hin zeitlich? Paulus hatte 12, hat sie täglich gelehrt. Das ist ein Investment. Es gibt Stellen, wo Paulus sagt, ja, am Tag habe ich gearbeitet, in der Nacht gelehrt und umgekehrt, 24-Stunden-Job, ist auch eine Möglichkeit. Paulus hatte keine Kinder, hatte keine Frau, der konnte das. Wie sieht es bei uns aus? Ich brauche 8 Stunden Schlaf, bald 4 Kinder, verbringe gern Zeit mit der Familie und mit Freunden. Wie kriegst du das überhaupt dahin? Aber es ist möglich. Und das möchte ich euch kurz ein bisschen zeigen. Wir haben gestern über Mentoring gesprochen, wie Mentoring ausschauen kann. Dass Mentoring schlussendlich die Befähigung und das Training einer Person ist. Und zwar die Befähigung, dass sie selbst zum Mentor wird. Das ist ein Prinzip, Lehrer macht Lehrer. Oder? Also ein Lehrer bringt Lehrer hervor, nicht Schüler. Du bildest Jüngermacher aus. Das ist das Ziel, nicht Jünger. Und das nur schon diese Aussprache ändert etwas. Ein völliger Unterschied darin. Was ist Mentoring? Was haben wir gestern gesagt? 2 Punkte, was Mentoring ist, 2 Punkte, was es nicht ist. Wer weiß das noch? Was ist es?
Keine Seelsorge.
Das ist genau. Mal fangen wir mit dem an, was es nicht ist. Es ist keine Seelsorge. Und? Weil? Es ist kein Coaching, ja, warum? Genau, und was bedeutet das für dich? Ja, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, schau mal, ich bin da in einer Freikirche, die ist da nicht viel schöner, wie die sich treffen, aber ich hätte mega gerne einen Mentor, weil du bist so super unterwegs und bist für mich so ein Vorbild. Was sagst du? Warum? Verstanden. Oder? Ja, ist gar nicht so einfach. Aber das braucht es. Wenn du am Anfang, wenn du anfängst als Mentor, am Anfang, das sehen die Leute gar noch nicht, dass du die Fähigkeit hast zu mentoren. Das heißt, die ersten 1, 2 Jünger, entweder hast du selbst zum Glauben geführt oder hast sie gerufen, aber es ist von außen noch nicht sichtbar. Und irgendwann wird es plötzlich sichtbar. Dass da, wo du investierst, dass Menschen wachsen und aufblühen und Frucht bringen und dann wird es attraktiv. Und ich nenne so, das ist der Duft eines Jüngermachers. Ein Wohlgeruch. Und der zieht hungrige Menschen an. Dann kommen die und sagen, ja, ich möchte auch einen Mentor. Würdest du mich mentoren? Und das ist auch ein Kompliment. Ist ja ehrend. Und da wird es wichtig, sich auch abzugrenzen. Wo hast du ein Ja und wo ein Nein? Wenn er verbindlich, nein, macht keinen Sinn. Für mich gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Ein Beispiel, ich mentore jemand, der ist in Bern zu Hause und wir kennen uns schon länger, der ist nicht in einer Gemeinde, aber ich wusste, wenn ich den mentore, dann wird der in dem nächsten halben Jahr eine Hausgemeinde starten. Und dann habe ich da angefangen zu investieren, meine Frau in seine Frau. Und jetzt vor 2 Monaten haben die eine Hausgemeinde gestartet. Der ist nicht mit mir in der Gemeinde. Aber das war für mich klar, da kann ich investieren, weil ich führe ihn an einen Punkt. Dann ist für mich schon was anderes. Aber ansonsten, es macht keinen Sinn. Es bringt auch nur unnötige Spannungen. Und ja, wir sind leider so ein bisschen Rosinenpicker. Kennt ihr das? Überall das Beste rausnehmen. Da gehe ich gerne sonntags hin, weil da gibt es den besseren Kaffee und da ist die schönere Lichtanlage. Und wenn der predigt immer so schön von der Liebe, da fühle ich mich so wohl. Aber weißt du, ich habe da noch einen ganz anderen Ort, eine Kleingruppe, weil die ist viel näher bei mir zu Hause, das ist viel praktischer. Oder was auch immer, kennst du das, oder? Und jetzt habe ich irgendwo noch gesehen, dass du irgendwo hast eine super Fähigkeit, wenn ich mit dir spreche, fühle ich mich nachher immer so gut. Das wäre doch super, wenn du mich noch mentoren würdest. Das wäre der Hammer. Und da überall die Rosinen rausgenommen. Und das ist nicht die Art, wie Jesus seine Gemeinde sieht, sondern wir sind an einem Ort. Gemeinde ist keine Wahl, es ist eine Berufung. Aber wir haben es zu einer Wahl gemacht. Ich finde das so schlimm. Hatten vor kurzem jemand, der schaute bei uns rein und da habe ich mit ihm gesprochen. Ja, was so sein Herz ist, sagt er, ja, weißt du, ich habe jetzt alle Gemeinden in Luzern angeschaut. Alle. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall so kam es rüber. Und ja, dort ist das. Und ich dachte, das ist wirklich, so funktioniert das nicht. Das ist keine Brautschau, sondern es ist eine Berufung. Gott ruft dich in eine Gemeinde rein. Im Idealfall wirst du da hineingeboren. Das ist ein Grund, dass du da bist und dann bleib da. Gute und schwere Zeiten. Aber da gehst du nicht einfach raus, weil es dir jetzt nicht passt. Sondern du gehst gemeinsam einen Weg. Das ist ein Unterschied. Aber wir haben es genau zu dem gemacht, dass es einfach zu einer Wahl wird. Und wenn es mir nicht passt, gehe ich weiter. Und das macht es so schlimm. Und das tut mir richtig leid für alle Pastoren. Weil plötzlich merken die, wenn ich was verändere, dann gehen meine Leute. Weil die können ja wählen. Dann gehe ich einfach dorthin, wo es mir besser gefällt. Was? Jetzt müssten wir jünger machen? Ja, das habe ich mir also ganz anders vorgestellt. Merkst du das, oder? Und das ist die Schwierigkeit. Und für mich ist wirklich, heute ist die Herzenshaltung von mir eigentlich, ich möchte gar keine Christen. Ich möchte Neubekehrte. Weil jeder Christ, der kommt, der schaut die 10 Gemeinden dieser Stadt an und dann gibt es das Auswahlverfahren und wer bietet mir mehr und das und jenes und dann sind die schon voll im Konsum drin. Was habt ihr mir denn zum Bieten? Dieser Mann hat mir gesagt, ja, weißt du, bei euch hat es zu wenig 60-Jährige. Ja, was soll ich jetzt, die kaufen im Altersheim oder was? Ja, was ist die Haltung dahinter? Das bringt nichts. Entweder du siehst und bist bereit, dich hineinzugeben. Das ist deine Aufgabe, wenn du in eine Gemeinde gehst, dich hineinzugeben. Nicht, was gibt die Gemeinde mir? Das ist völlig verkehrt. Und ich will die Christen nicht, das ist krass, aber die bringen alle ihren Rucksack mit vielen Steinen drin, da hast du nur Arbeit. Und der Neubekehrte hat auch seinen Rucksack, aber das ist gerade als erstes abziehen, freimachen, Fundament legen. Paulus sagt das auch, er sagt, ich bin dankbar, habe ich das Fundament gelegt und musste ich nicht auf einem fremden Fundament aufbauen. Das ist ein Umdenken. Paulus hat gesagt, ich bin dankbar, habe ich noch nur wenige von euch getauft. Weißt du, was das bedeutet? Ja, das bedeutet wieder das hier. Und es gibt immer den Moment, wo du merkst, ich hatte es auch von kurzem, kam jemand, habe ich mit dem gesprochen, ging das Herz auf, sagte, Pascal, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe gesagt, ja, weißt du, wir können schon über Taufe sprechen, aber wir müssen über Jüngerschaft zuerst sprechen, was ist nachher? Und ich kann dich nicht bejüngern, ich habe die Zeit nicht. Und das ist so super, wenn du es nicht tust, dann macht es jemand anderes. Und das war jemand von den treuen und fähigen, so ein 19-jährigen Mann. Den gibst du nicht gerne weiter. Aber ich habe mich gefreut für die Person, die ihn jetzt bejüngen kann, dass überall, wo du als Leiter zurückstehst, werden Menschen aufblühen. Das ist mega schön. Aber wir waren ja beim Nicht, was ist Mentoring? Nicht, hä? Es ist nicht Coaching, nicht extern. Mach das ja nicht, wirklich. Lieber keinen. Dafür, nicht next, das ist wirklich das. Das wird crashen. Ist auch schön, es führt auch zu Entscheidungen. Es führt dazu, dass Menschen sich entscheiden müssen. Das, okay, das mache ich nicht, aber ich mache es unter diesen und diesen Voraussetzungen. Ich hatte mal jemanden, ich wusste, der braucht eigentlich jemanden, der in ihn investiert. Da habe ich gesagt, schau mal, ich sehe, du bist alleine, du brauchst eine Gemeinschaft, du brauchst jemanden, der in dich investiert. Ich habe es auf dem Herzen, das zu tun, aber ich habe 2 Bedingungen. Und jetzt wirst du schockiert sein. Ich habe gesagt, erstens, du musst deinen Wohnort wechseln. Du musst auf Luzern kommen. Das mache ich nicht über die Distanz. Zweitens, konnte nicht so gut Deutsch. Du musst Deutsch lernen. Erst wenn du Deutsch kannst, werden wir loslegen. Ja. Und das Schöne ist eigentlich dahinter, wenn du denn, dieser Mann hat genau das gemacht. Und dann weißt du das vollen Herzen dabei und du investierst auch gerne. Das ist ein Unterschied, das verändert etwas. Auch sagen, hey, schau, ich kann es machen, aber das musst du mitbringen. Und das ist eigentlich alles möglich, theoretisch. Ja, was ist denn Mentoring? Was haben wir gesagt? Zwei Punkte. Einseitig, genau, nicht Augenhöhe. Und? Die Pakete. Ja, super, oh, schön, ja, die Liebe muss vorkommen. Liebesdienst. Ja, oder was hat? Struktur, Konzept, genau. Das ist was ganz Wichtiges. Wir werden von denen noch mehr anschauen. Im Mentoring geht es darum, effizient zu sein. Und ich selber, ich habe heute 9 Personen, die ich begleite. Und es ist nicht einfach, das in einem Tag hinzukriegen. Aber es ist mir wichtig. Ich habe mir Montag, ist mein Mentoring-Tag. Weißt du, Montag habe ich Zeit. Schau, dass du auch dann Zeit hast. Und dann gebe ich denen Blöcke den Tag durch. Schau, du kriegst 30 Minuten von meiner Zeit. Muss aber Montag sein. Entweder musst du das in der Pause, morgens, mittags, nachmittags machen oder du sagst deinem Vorgesetzten, ja, ich muss eine halbe Stunde weg, was auch immer. Du musst dir Zeit freiräumen, damit es montags bei mir passt. Ich mache es bewusst nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags. Warum? Wenn ich 9 Leute begleite und ich hätte jeden Tag ein Mentoring, was ja möglich wäre, ich wäre die ganze Woche ausgelastet. So habe ich es in einem Tag und bin 4 Tage freigesetzt. Wofür? Für die Ente. Super, oder? Und es braucht nur ganz, ganz weniges darin. Einfach auch gewisse Sachen vorauszusetzen. Wirklich sagen, wann ist der Tag, wo du dir Zeit nimmst zu mentoren? Meine Frau hat dasselbe getan. Anfang Jahr hatte ich den Eindruck, ich soll meine Frau freisetzen, dass sie auch mehr in diese Verantwortung reinstehen kann, auch zeitlich. Und da habe ich gesagt, schau, wir machen das so, immer am Dienstag schaue ich auf die Kinder. Ich stehe am Morgen auf, mache den Frühstück, schicke sie in den Kindergarten, mit der Kleinsten unternehme ich was, schaue, was Mittag was gibt und so weiter. Du musst dir um nichts sorgen. Den Dienstag, ich schaue für alles. Dann hast du den Dienstag Zeit zum Selbst zu investieren. Und die muss ja auch alles auf einen Tag verlagern. Ich meinte, sie ist momentan mit 6 Personen unterwegs. Und das ist super. Die ist mega gewachsen in kurzer Zeit. Und so einfach nur, wenn wir Sachen strukturiert angehen und sagen, schau, es geht nur dann. Und dem Jünger sagen, du musst dir das irgendwie einrichten. Das ist dein Part. Mein Part ist, dass ich mir die Zeit nehme. Das verändert extrem viel und es wird euch freisetzen, damit ihr nicht nur mit einem Mentoring bereits schon am Limit seid, sondern dass auch 2, 3, 4, 5 Mentorings möglich sind. Das wird so viel verändern darin. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich immer sage, du hast genau 30 Minuten Zeit. Brauchst nicht mehr. Ja, wie ist das möglich? Genau. Aber normalerweise, du kommst zusammen, dann wird mal gequatscht. Dann, oh, schon eine Stunde vorbei, Kaffee noch nicht ausgetrunken. Ja, schau, lass uns noch kurz was anschauen und so. Wird nicht funktionieren. Aber es ist eigentlich möglich, wirklich wöchentlich zu mentoren, indem du nur 30 Minuten investierst. Und ich habe das einfach so angepasst, dass ich das, wenn möglich, 90%, wenn ich noch mehr per Telefon mache. Das ist super. Niemand muss den Weg auf sich nehmen. Wenn du mit jemandem hinsitzt, wirst du mehr Zeit brauchen. Dann trinkst du noch etwas, dann erzählst du noch was, irgendetwas am Telefon, das fällt alles weg. Telefon in die Hand. Pünktlichkeit ist mir mega wichtig. Ich rufe meistens auf die Minute pünktlich an. Ja, okay, wir haben um 1 einen Termin, um 1 Uhr klingelt dein Telefon, weil ich muss schauen, dass ich pünktlich bin, weil das Gegenüber macht das ja auch. Und dann wissen sie, nach einer halben Stunde werde ich das Mentoring landen. Es kann mal sein, dass es ein paar Minuten länger dauert oder kürzer. Aber ich finde sogar so, dass wenn ich merke, dass wir das Thema nicht schaffen, in 30 Minuten reinzukriegen, dass ich sage, schau, wir schaffen es nicht, gibst du mir 10 Minuten zusätzlich. Und wenn jemand sagt, es geht heute nicht, völlig okay, dann machen wir in einer Woche weiter. Ist doch kein Problem, aber halt das kurz. Das lässt auch ein bisschen Tempo zu darin. Und es geht nur mit Konzept, dass du weißt, was schaust du heute an. Wenn ich mit den neuen Leuten am Montag in ein Mentoring reingehe, bevor ich das Telefon in die Hand nehme, ich weiß, was das Thema sein wird. Wie? Doch, die macht das auch. Doch, die macht das zum Teil besser als ich. Ich habe die Eigenschaft, dass ich Leute mit wie motivieren kann. Und dann machen sie es am Schluss besser als ich. Ich lasse mich dann gerne auch mal erweichen. Und wenn, oh, 45 Minuten. Aber die ziehen das durch. Das ist super. Die lassen sich inspirieren und motivieren und sagen, ja, das muss möglich sein, 30 Minuten, Thema und weg. Und das geht. Aber es ist ein anderer Umgang miteinander. Es findet im Mentoring nicht Freundschaft statt. Wir müssen, und auch nicht Seelsorge, wir müssen nicht stundenlang da, was hast du gemacht am Wochenende, ah schön, ja, ich war auch in Urlaub und haben noch das und jenes und dieses und so. Das findet nicht da statt. Freundschaft findet außerhalb statt. Ja, und ich sehe die Leute außerhalb. Wir haben da Gemeinschaft, wir haben Zeit miteinander auch, weißt du, seelisch zu verbinden, zu teilen, was uns bewegt und so weiter. Mentoring geht es darum, wirklich in die Konzepte reinzugehen und die Person zu befähigen. Es ist eine Ausbildung, ein Training. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist gerade im Mentoring, das Thema Effizienz ist so wichtig, weil das wird dich freisetzen. Wenn du nicht effizient bist, dann bist du mit einem, zwei, du bist völlig am Anschlag. Du wirst überfordert sein und es ist ein schlechtes Erlebnis. Aber wenn du wirklich da mit Konzept reingehst, wenn du eine klare Vorstellung von Anfang an hast und weißt, ich schaffe das in 30 Minuten, ich mache das genau denn und ich schaue genau diese Punkte an. Das wird so vieles verändern. Und dann, wie machst du es? Jetzt, wenn du im Mentoring drin bist, es geht nicht darum, dass du mit jemandem einfach irgendwo eine Stelle aus der Bibel liest und jetzt hat er es ja gehört. Oder du sagst ihm, ja schau, jetzt schauen wir die vier Generationen an, jetzt hast du sie. Sondern ich finde es so wichtig, dass ich mache es gerne nach dem Prinzip, dass die Person soll mit dem Wort konfrontiert werden. Dann hat sie ja was gelesen. Die wichtige Eigenschaft an den Jüngern ist es, umzusetzen. Hören, tun. Meine Erwartung ist, wenn die Person das Wort liest und Erkenntnis daraus gewinnt, dass sie diese Erkenntnis in ihrem Leben umsetzt. Du kannst nicht über Fasten lesen, aber nicht fasten. Aber wenn das passiert in deiner Jüngerschaft, dann ist schon eigentlich, da ist schon das Gift drin, dass du nur Hörer hast, aber keine Täter. Also wenn wir lesen, wir sollen fasten, dann muss doch die Reaktion sein, wann soll ich denn fasten? Logische Folge. Wenn wir lesen, dass Jesus Zeit verbracht hat mit dem Vater ganz alleine, dann muss doch unsere Reaktion sein, wann verbringe ich dann Zeit selbst alleine mit Gott? Und das ist meine Erwartung. Meine Erwartung ist immer schlussendlich, die Personen ins Wort zu führen und ich erwarte, dass sie Gehorsam haben zum Wort, nicht zu mir. Aber was sie gelesen haben und wir im Austausch über das Wort rausgeholt haben, da erwarte ich, dass sie was umsetzen und anwenden. Und das Anwenden ist eigentlich ganz simpel. Und damit schließe ich auch das Mentoring immer ab. Die kriegen einen Auftrag. Was sollen sie jetzt tun? Dass sie das umsetzen. Und was auch immer ein Auftrag sein kann, mit wem sollst du das teilen? Dass sie von Anfang an zu dem trainiert werden. Mit wem kannst du über das sprechen? Wir haben so verschiedene Methoden auch für Einzelthemen und hatte das gerade vor kurzem, weil da wird es mega spannend. Habe ja vom Donnerstag erzählt, als ich, wie war das genau? Ja, genau da, der hatte, schon sein Jünger. Und dann waren wir in diesem Modus in der Hausgemeinde. 3 Generationen. Und dann hat dieser hier eine Frage gestellt. Oder mögt ihr euch erinnern? Und dann habe ich diese Frage beantwortet. Und es war genau das Gleiche, wie der hier geantwortet hat dazu mal. Das funktioniert, weil das Konzept übereinstimmt. Aus diesem Grund. Und was eben auch schön ist, wenn du so ein Setting hast, dann kannst du plötzlich anders funktionieren. Weil, was ich auch gerne mache, ist, wenn ich weiß, dieser hier muss was lernen und dieser hat es schon gelernt, dass ich sage, schau, du bringst es diesem hier bei. Das sind so kleine Sachen, kannst du einfach anders machen. Du hast es einem beigebracht, jetzt habe ich keine Zeit. Dann nimmst du einfach einen anderen Jüngern vor dir und sagst, und jetzt tust du es ihm beibringen. Die beste Übung, die er haben kann. Die allerbeste in allen Themen. Das entlastet dich und die befähigt das. Weil nur im Tun werden sie Sicherheit erlangen. Solange sie nur hören, nur lesen, nur schreiben, Notizen machen, das bringt nichts. Aber wenn sie es tun, das weiß jeder in dem Moment, wenn du merkst, du hast einer in so einer Hausgemeinde, der irgendwie, der blüht nicht auf, der bringt nichts rein. Was ist das beste Mittel? Genau, sag zur nächste Woche, schau mal. Ich möchte, dass du das Gleichnis mit den 4 Böden vorbereitest. Matthäus 13. Mach das. Der wird richtig wachsen, weil er es weitergibt. Und so können wir einfach umstellen, wenn wir die Leute befähigen, was weiterzugeben, dann werden sie aufblühen. Du kannst nicht mit jemandem über das Evangelium sprechen und dann gibt er das Evangelium nicht weiter. Dann ist das bereits schon wieder weg. Wenn du es angeschaut hast, ist der nächste Auftrag, gib es 2 Personen weiter. Egal wem, mach es einfach. Wir sehen uns in der Woche wieder. Bin gespannt, was das Resultat ist. Das Teilen ist mega wichtig. Und das hohe Tempo. Mentoring muss immer Tempo drin haben. Es ist wie ein Pacemaker bei einem Marathon. Kennt ihr das? Wenn du so einen Marathon läufst, dann gibt es die Pacemaker, das sind die Zeitmacher. Und die geben Zeiten vor. Und du weißt, wenn du mit dem läufst, da wirst du in 3 Stunden am Ziel sein. Oder was auch immer. Und die sind wichtig. Und als Mentor bist du so ein Pacemaker im Leben. Und du hältst das Tempo, damit er wirklich mitziehen kann. Das heißt nicht mal ganz schnell, mal ganz langsam, sondern immer sagen, nee, es muss kontinuierlich ein Tempo drin sein. Und wenn das Tempo nicht möglich ist, dann brauchst du vielleicht eine Pause. Und dann mach lieber eine Pause, anstatt das Tempo runterzufahren. Dann sagst du, okay, stopp, mach eine Pause, es braucht Seelsorge, du hast Urlaub, du hast keine Zeit. Wann können wir weitermachen? Dann ist immer konkret ausgesprochen, was die Erwartung ist. Verändert extrem viel. Ja, jetzt ist die große Frage Mentoring. Wen kannst du überhaupt mentoren? Was denkst du? Kannst du jeden mentoren? Wie wieder? Er muss wiedergeboren sein? Okay, ja. Mhm. Was ist, wenn er das noch nicht tut? Genau, wäre eigentlich auch etwas, das wäre für mich jetzt nicht die Grundvoraussetzung, aber das Ziel dann als erstes, dass er das nehmen kann, dass wirklich das Wort auch als Wahrheit nimmt. Aber jetzt für dich persönlich, du, oder kann auch Emily sein, wer kann Emily mentoren? Also du kannst wen? Nein, umgekehrt. Ja, ist das ein Hinderungsgrund, wenn ihr mega tiefe Freundschaft habt? Also eigentlich ist es mega simpel. Grundsätzlich hast du jeden Mentoren, den du selbst zum Glauben geführt hast. Dann fallen all die Probleme weg. Das ist mal die einfachste. Aber jetzt wissen, es ist nicht unbedingt so. Immer die Situation. Und dann kommt schnell die Frage, ja, wen kann ich denn überhaupt mentoren? Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Person also weiter ist. Dass sie weiter ist. Und das heißt nicht im Wissen, sondern im Tun. Und dass du die Berechtigung hast. Und wir denken häufig einfach nur über das Wissen nach. Naja, aber die weiß doch mehr und so weiter. Aber es geht nicht ums Wissen, es geht ums Umsetzen, was auch zu leben. Und das ist schon wichtig, dass der Mentor eigentlich weiter ist und auch wirklich Sachen weitergeben kann. Und sagen, nein, jetzt musst du das angehen. Und das auch in seinem Leben sichtbar ist. Ich finde das schon wichtig, wenn jetzt zum Beispiel zwei Christen zusammenkommen, dass es überhaupt funktionieren kann, oder dass du überhaupt jemanden rufen kannst. Ja, wohin möchtest du ihn rufen? Ihr seid auf dem Weg unterwegs, aber du kannst niemanden rufen, der weiter vorne läuft. Möchtest ihn ja nicht zurückrufen, ist nicht unser Herz, oder? Aber du lässt dich nach vorne rufen, befähigen. Das habe ich auch gesehen, als wir angefangen haben, regelmäßig auf die Straße zu gehen. Ich habe 3-4 Monate gebraucht, bis da was geschehen ist. Aber nachher, wenn ich jemanden mitgenommen habe, die haben das innerhalb von 2-3 Wochen erlebt. Als Mentor hast du die Fähigkeit, Leute zu beschleunigen. Die sind schnell an einem Punkt, wo du bist, wo du vielleicht durch Mauern durchbrechen musstest. Das sind wichtige Punkte darin. Ich glaube, das Alter spielt keine Rolle. Aber du musst dich wohl darin fühlen. Du kannst jemanden mentoren, der älter ist, wenn er es annehmen kann. Aber es ist kein Hinderungsgrund. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das Geschlecht spielt keine Rolle. Und jetzt wird es heikel. Ja, genau. Danke, weil es keine Seelsorge ist. Ja. Aber es ist trotzdem, also darüber muss man ja mal sprechen. Was kannst du nicht tun? Ich mentore 3 Frauen. Eine davon ist meine Ehefrau. Und ich weiß noch, als ich das gemacht habe, da kam natürlich von allen Seiten, hey, das kannst du nicht tun, das, puh, Pascal, ist absolutes No-Go, die Grundlagen nicht verstanden. Aber ich sah das nicht anders. Wenn du dich mit Jesus beschäftigst, hat Jesus in Frauen investiert? Hat Jesus Frauen freigesetzt? Aber das kannst du doch nicht tun. Es ist ein Punkt, der braucht viel Weisheit. Den darf man nicht leichtsinnig gehen, ganz klar. Und es braucht eine enorme Abgrenzung. Sonst kommt das nicht gut. Aber es ist möglich. Und auch manchmal ist es gut, wenn wir einfach so Scheuklappen wegdenken. Das ist eben genau das. Nicht einfach dasselbe weitermachen, sondern auch bereit sein, einfach mal das religiöse Denkmuster abzulegen und sagen, okay, es kann auch anders sein. Wie hat es Jesus gemacht? Er hat in Frauen investiert. Der war zu Hause bei Maria und Martha. Ja, was macht ein lediger Mann bei 2 Frauen zu Hause und lässt sich bedienen? Da ist kein Christ schockiert, wenn der das liest. Aber wenn dir das ein Christ erzählt, ja, heute war ich bei 2 Frauen zu Hause und die haben mich bedient und eine hat sich beklagt, aber die zweite saß bei meinen Füßen. Was hast du getan? Verstehst du das dahinter? Ich denke, es gibt Sachen, die sind nicht weise, wenn wir sie tun. Aber es gibt keine Regel dahinter, dass wir es nicht tun dürfen. Sondern es ist so wichtig, dass wir frei sind. Und wenn wir frei sind, dann können wir es auch tun. Und ich weiß, ich kann mich in eine Frau investieren, ohne dass da was zwischenmenschlich geschieht. Weil ich mega krass abgrenze. Das ist nur Mentoring. Da rufe ich an, da bin ich unsympathisch und dann lege ich wieder auf. Ja, du darfst keinen Moment sympathisch sein. Das ist ein Unterschied. Und wenn da was Seelsorgetechnisches aufkommt, stopp, sofort. Hey, nein, stopp, schauen wir an und dann nehme ich meine Frau dazu oder klinke mich ganz raus. Und dann kriegst du das hin. Das klappt, aber es braucht viel Weisheit. Eben ist auch so, ich mentore ja auch meine Frau, das ist möglich. Aber nicht immer einfach. Meine Beziehung, du bist so nah miteinander unterwegs. Wie sprichst du jetzt Sachen an? Mal bist du Ehemann, mal bist du Mentor. Und ich habe mir das angewohnt, dass ich wirklich sage, hey, ich sage dir das jetzt als Mentor. Und das hilft. Ja, okay, ja, stimmt, ja. Da geht es nicht um Überheben und so weiter, aber das sind Herausforderungen. Und auch diesen Punkt, es ist möglich, und wir dürfen das Denken einfach verändern. Es ist möglich, dass ein Mann die Frau mentoren kann. Und es ist auch wirklich sehr fruchtbar. Ich glaube sogar, es ist unsere Aufgabe als Männer, die Frauen zu mentoren. Aber es ist nicht immer das Beste. Ich habe auch Männer gesehen, denen habe ich das geraten, habe gesagt, weißt du, als Männer sollten wir die Frauen mentoren. Das kannst du selbst in der Bibel lesen. Aber die waren gar noch nicht so weit. Die konnten das nicht. Und dann blüht das auch nicht auf. Dann bringt es nichts. Was ich aber klar nicht glaube, ist, ich glaube, es ist nicht biblisch, wenn die Frauen die Männer mentoren. Das sehe ich klar nicht. Also siehst, es gibt irgendwo Grenzen. Ist es für mich, kannst du für dich selber prüfen. Aber wir dürfen auch uns selbst ein bisschen überführen, wo wir vielleicht irgendwo auch gewisse selber so ein bisschen Blockaden haben, wo wir uns selber Grenzen setzen, wo gar nicht nötig sind. Als ich anfing, auf die Straße zu gehen, ich habe nur Männer angesprochen. Nur. Das kannst du keine Frau ansprechen. Was denkt denn die? Und dann kam irgendeinmal eine von uns im Team und sagte, ja, Pascal, du kannst doch nicht einfach 50% der Menschheit ausblenden. Hä? Was hat Jesus gesagt? Geht, alle Völker. Männer, geht zu den Männern. Frauen, geht zu den Frauen. Nee, eben nicht. Ja, wie sieht das Gespräch aus? 30 Minuten, wie kannst du das gestalten? Mein größtes Problem war, wenn du 9 Jünger hast, wie weißt du, wo du bist? Eben, hä? Ja, voll, das ist ein Problem. Und was ich auf keinen Fall wollte, war ein Notizbuch. Weil ich finde das irgendwo noch auch ein bisschen heikel. Ich möchte nicht ein Notizbuch, wo ich von jedem die Lebensgeschichte drin habe. Ja, haben wir angeschaut, das sind die Punkte und so. Ich sage einfach, nee, das sind Informationen, die schreibe ich nirgends auf. Das will ich nicht. Finde ich komisch. Der muss eine andere Lösung geben. Ja, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich den entscheidenden Punkt herausgefunden. Wenn ich in Mentoring reingehe, dann starte ich immer mit derselben Frage. Das löst ein ganzes Problem. Was haben wir das letzte Mal angeschaut? Und am Anfang lachen sie. Was, gar wirklich? Aber es sind 2 Sachen, die sind mega wertvoll. Erstens, ich weiß innerhalb von wenigen Minuten genau, wo wir stehen. Und ich weiß, hat sie es verstanden. Ist es wirklich so, wie wir das da vor einer Woche besprochen haben, was wirklich sie erkannt hat? Oder ist es nicht mehr so? Sie muss es ja wie wiedergeben. Ja, wir haben über das und das gesprochen, so und so. Und dann kannst du direkt weitergehen und vertiefen und sagen, und wie hast du es umgesetzt? Du hast innerhalb von 5 bis 10 Minuten abgecheckt mit dem Rückblick, was haben wir angeschaut, wo stehen wir, was hast du davon getan? Und dann ist es mega wertvoll. Ich halte das so, wenn jemand nicht umsetzt, dann kann ich nicht weitergehen. Ganz einfach. Ich hatte es gerade vor 3 Wochen wieder. Telefon, ja, wie sieht es aus? Ja, so, ah, okay. Ja, dann können wir nicht weiter. Schauen wir in einer Woche wieder. Und er ist richtig erschrocken. Ja, es tut mir mega leid. Und so, und sage, ja, das, ja. Aber weißt du, ich mache das ja jetzt nicht, also irgendwo, sondern wenn du es nicht angeschaut hast, es macht gar keinen Sinn, dass ich das dir jetzt vorkaue, sondern es war wichtig, dass du da reingehst, dass du die Aufgabe löst, aber anscheinend brauchst du eine Woche mehr Zeit. Dann nimm dir diese Woche. Haben wir jetzt halt nur 10 Minuten telefoniert, ist auch okay. Aber die erschrecken richtig, weil die kennen das gar nicht. Normalerweise geht es einfach weiter und du bist im Zug nach nirgendwo. Und egal, was du tust, du bist im Zug. Aber wenn du mein 1 Mentoring bist, wirklich, wenn da nicht umgesetzt wird, geh nicht weiter. Stopp. Machen weiter, wenn es da ist. Und das verändert etwas in den Herzen. Die merken plötzlich, okay, die müssen was liefern. Und ich versuche immer, Aufgaben zu stellen. Und ich habe das so weit getrieben, dass ich gemerkt habe, dass ich das so vorgelebt habe, dass meine Frau ist noch viel krasser drauf, mit Aufgaben zu stellen. Manchmal, wenn ich mit dir Mentoring-Gespräch habe, schauen wir auch immer, was die mit ihren Jüngern machen. Und also, ah, echt, das müssen die machen. Und das ist super, weil da ist wirklich Frucht da. Also die machen das besser als ich. Und das finde ich gewaltig. Die sehen wirklich, die haben selbst erlebt, was es für ein Segen ist, wenn du umsetzen musst. Und dann machen sie das genau gleich und sogar noch besser weiter mit ihren Jüngern. Weil sie selber gemerkt haben, weil ich umgesetzt habe, weil ich musste, hat sich was verändert. Wenn nicht umgesetzt ist, kannst du nicht weitergehen. Und erst dann gehe ich ins neue Thema rein. Okay, komm, schau, heute schauen wir das und das an. Und wie gesagt, du kannst mit jemandem einfach die Bibel aufschlagen, lesen, was sagt es zu dir, und dann gibst du eine Aufgabe mit. Bist du in 30 Minuten locker durch. Locker. Machen wir ein Beispiel. Eines der ersten Themen, also wenn wir in Mentoring eingehen, ich mache immer 3 Phasen, muss ich noch ein bisschen vorbeugend sagen, dass ihr das versteht. Mentoring hat 3 Phasen. Es ist wie eine Ausbildung, du da durchgehst. Das widerspiegelt sich auch im Gespräch. Zack, zack. Du hast eine Vorbereitungsphase, eine Ausbildungsphase und eine Sendungsphase. Und bis hier dauert es etwa 1 Jahr. Vorbereitungsphase bedeutet für mich, schauen, ist die Person überhaupt geeignet? Haben wir überhaupt Sympathie? Darf ich hier ins Leben sprechen? Funktioniert das? Macht Sinn? Du kannst nicht starten und nach 2 Monaten merkst du, das klappt nicht. Bringt eine mega unangenehme Situation. Und ich sage den Leuten wirklich, wir gehen in eine Vorbereitung. Ich schaue, ob du es verstehst, ob du die Vision verstehst, ob die Bereitschaft vorhanden ist, ob wir uns gegenseitig sympathisch sind, ob du überhaupt auf mich hören kannst. Und wenn das klappt, und auch ich kläre da auch die Wiedergeburt, ist wirklich alles sauber in dem Leben. Und wenn ich da einen Haken setzen kann, dann machen wir den Sprung in die Ausbildung. Und die Ausbildung wird irgendeinmal abgeschlossen und dann gehe ich in die Sendung. Das heißt, ich werde nicht mehr weiter Themen einspielen. Sendung bedeutet, jetzt wird die Person in ihre Berufung gesendet. Jetzt, wenn sie jetzt noch keinen Jünger hat, dann werde ich jetzt sie einfach ins Gebet und in die Aktion führen, bis der Jünger da ist. Geh auf die Straße, geh da, geh in die Subkultur, geh ins Gebet, dass Gott dir einen Jünger sendet, bis es passiert. Ich hatte einen Mann, den ich bejüngern durfte, oder immer noch bejüngere. Da haben wir eigentlich alle Themen durchgehabt, aber der hatte keinen Jünger. Aber eigentlich alle Eigenschaften waren vorhanden. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein, da stimmt was nicht. Ich habe gesagt, schau, jetzt ändern wir etwas. Erstens mal, wenn ich da hinten bin, mache ich es nicht mehr im Wochenrhythmus, sondern nur alle 2 Wochen, weil da haben die mehr Zeit zum Umsetzen. Und dann, jetzt machen wir es anders, jetzt fängst du an zu beten, dass Gott dir einen Jünger sendet. Was ist passiert? Innerhalb von 2-3 Monaten hat er 2 Jünger. Hä? Und ich glaube, wenn wir anfangen zu beten, passieren 2 Sachen. Erstens, Gott wird was freisetzen, aber er wird auch etwas in unserem Herzen verändern. Und ich glaube, es war beides notwendig, dass sich was in seinem Herzen verändert, wirklich. Aber auch, dass Gott was gesendet hat. War mega schön zu sehen. Und wenn wir in die Vorbereitung, in die Ausbildung kommen, auf das wollte ich eigentlich aus, ist das erste Thema, was ich immer anschaue, ist Zeit mit Gott. Ich kann mit ihnen nicht unterwegs sein, wenn sie nicht selbstständig Zeit mit Gott verbringen. Das geht nicht. Das ist die Hand, wisst ihr noch? Das wird die werden zerbrechen. Wenn du anfängst, dass sie irgendwo gehen, Evangelium verkünden, heilen, taufen, aber die haben keine Beziehung mit Jesus. Also ist das für mich das erste Thema, dass sie selbstständig Zeit mit Gott leben. Und das kannst du sehr einfach machen. Jetzt brauche ich kurz jemanden, der mir hilft dabei. Wer möchte mir helfen? Du hast schon. Jemand anderes? Als Beispiel. Hilfst du mir? Also gut. Sag mir eine Bibelstelle, wo wir sehen, wie Jesus Zeit mit Gott verbracht hat. Ja, muss mega präzis sein. Du kannst es auch sagen, wie du, wenn du es irgendwo, musst jetzt nicht Kapitel, Vers, sondern sagst, ja, irgendwo weiß ich etwas, genügt mir auch. Weiß jemand, wo das steht? Ja, wow, die sind gut. Das stimmt, ja. Wie bitte? Ja. War im Gebet, ja. Schau, jetzt sage ich euch eine Stelle. Das ist immer gut. Immer zuerst fragen. Vielleicht haben die das auf Abruf. Hilft denen auch ein bisschen zu wissen, was wo steht. Und dann sage ich, schau, jetzt schlägst du mal Markus Evangelium Kapitel 1 auf. Vers 35. Jetzt kannst du mal vorlesen, Detlef.
Ja. Also und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und ging hinter sich.
Genau.
Also es war sehr dunkel und war es früh morgens.
Ja, krass. Warum hat er das getan? Aber er hat doch den Heiligen Geist, ist doch 24 Stunden verbunden. Schon, oder? Ich spiele absichtlich dann auch diese Themen rein, weil das sind so Irrtümer bei den Menschen, dass sie sagen, ja, weißt du, durch den Heiligen Geist, Jesus ist ja 24 Stunden verbunden, ich auch, ich brauche nicht noch extra Zeit mit Gott, das habe ich während der Autofahrt und so weiter. Ist krass. Kommt alles. Sag ich, ja, warum? Aber Jesus hat ja durch den Heiligen Geist, warum macht er das? War ja immer verbunden. Und dann muss es anfangen zu arbeiten. Ja, stimmt, ja, hat das getan. Gehen wir doch noch ein bisschen weiter. Was ist vorher geschehen, bevor er das machte? So ein paar Verse vorher. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt, das ist so krass. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litt und trieb viele Dämonen und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Da war richtig, richtig viel Arbeit, oder? Wenn du dir das vorstellst, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Da kannst du nicht einfach so sagen, ja Leute, es ist 10 Uhr, morgen habe ich so meinen Termin mit Gott, 5 Uhr, ich habe meinen Schlaf, brauche schon 8 Stunden, sollte langsam nach Hause gehen. Die gehen nicht nach Hause, die wollen was. Also der hat wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und dann kommt das. Weißt du, warum ist diese Erkenntnis wichtig? Ja. Ja.
Obwohl er dort war, kam er auf die Welt und er weiß genau, ich darf es nicht kennen, er weiß nicht.
Und jetzt kommen wir noch kurz auf den Punkt zurück. Welchen Punkt möchte ich wahrscheinlich damit landen, wenn man noch betont, dass der bis spät abends gearbeitet hat? Ja. Aber denkst du, es gibt eine Ausrede, es nicht zu tun, im Stil von, ja, ich muss um 5 zur Arbeit, ich kann nicht um 4 Uhr aufstehen. Einfach im Anblick dieser Bibelstelle gibt es da eine Ausrede? Jetzt einfach, dürfen wir mal ehrlich sagen, eigentlich nicht. Genau. Und die Erkenntnis daraus ist ja eigentlich, was ja mit der Person sie verstehen soll, ist, dass Jesus selbst hat Zeit mit Gott verbracht. Und er hat es morgens getan, weil er da Ruhe hatte. Und wenn wir ehrlich sind, ist es die beste Zeit. Wenn ich morgens aufstehe, meine Gedanken sind leer, bin ruhig. Das Haus ist noch leer, alle schlafen. Die beste Zeit. Das ist so. Ich stehe immer eine Stunde eher auf. Die Kinder schlafen noch. Die Frau schläft. Eine wunderschöne Zeit. Und es prägt dich über den ganzen Tag. Und jetzt soll das wirken. Jetzt hast du schon genug Themen angeschaut. Und die einzige Aufgabe, die ich denn der Person stelle, ist, okay, jetzt weißt du ja, dass Jesus es getan hat und dass du es auch tun sollst, weil Grunddisziplin bei Jesus sein, verbunden, Beziehung haben, du brauchst das auch. Stell dir 3 Fragen. Im Gebet. Und das schützt wieder vor Religiosität. Du sagst ihm nicht, jetzt verbringst du jeden Tag eine Stunde mit Gott. Liest du eine Stunde lang Bibel, machst du das um diese Zeit, so und so. Sondern ich sage den Leuten ganz einfach, stell Gott ernsthaft im Gebet 3 Fragen. Wann, wo und wie lange triffst du dich mit Gott? Ultra einfache Fragen. Und dann hat er schon die erste Aufgabe für die erste Woche. Und was passiert eine Woche später, wenn wir zusammen sprechen? Sagte, ja, wir haben, und da sagt er, wo haben wir es gelesen? Ja, Markus 1, hast du es dir markiert? Nein, habe ich nicht, dann streichst du dir jetzt an. Okay, die Stelle musst du kennen, weil wenn er es selbst macht, muss er diese Stelle wieder bringen, oder? Ganz simpel. Und was ist mit den 3 Fragen? Hast du eine Antwort? Und dann sagt er dir, ich habe irgendwie nichts gehört. Oder noch viel besser, wäre eine gute Reaktion, aber vielleicht ist er ein Punkt, wo er muss lernen, die Stimme von Gott hören. Dann kannst du direkt ansetzen. Weißt du, was ich in dem Moment mache? Sage, schau, wir machen es direkt zusammen. Ich stelle dir eine Frage und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Das Erste. Wann? Sagen die morgen. Wo? Küche. Oder auch immer, Garten, was auch immer. Aber das ist einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Wie lang? Ja, stell dir eine Uhr vor, was steht da drauf? Ja, 30. Ja, dann mach 30 Minuten. Es kann aber auch was anderes kommen. Die kommen und sagen, ja, ich habe Gott gefragt und habe mir gesagt, jeden Tag am Mittag 4 Stunden. Schon? Aber was machst du jetzt mit dem?
Nee.
Jawohl. Dann lass den mal machen. Dann wird er kommen und sagen, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Das verstehe ich irgendwo. mach's mal kürzer. Und dann kannst du auch sagen, wie viel hast denn du geschafft? Dann sagen die dir 2 Stunden. Ja, Hammer. Sag, ja, weißt du was? Jetzt machst du mal eine Woche lang 2 Stunden. Und dann kommen die wieder und die haben keine Verdammnis. Und sagen, hey, es ging. Und dann hast du sie an den Punkt geführt, wo sie ihr Maß an Zeit mit Gott entdeckt haben. Und das kann sich immer wieder verändern. Diese 3 Fragen, die stelle ich mir immer wieder von Neuem. Das mache ich nicht einmal fürs Leben, sondern das stelle ich mir immer wieder von Neuem. Was ist mein Maß an Zeit mit Gott, das ich jetzt brauche, das der Vater mit mir wünscht zu haben? Einen mega wichtigen Punkt. Um auf die Antworten zu reagieren, damit wir sie wirklich führen können. Weil jemand, der ganz frisch im Glauben ist, für den ist das was Fremdes, die Stimme Gottes zu hören. Der hört sie, weil Gott uns das versprochen hat, aber der muss es ja noch so lernen, es zu verstehen. darauf zu hören, diesen Unterschied, dann müssen wir ihm helfen. Aber jemand, der schon 10 Jahre Christ ist und du gibst ihm die Aufgabe, der wird mit einer Antwort kommen, weil der hat das schon gelernt. Oder? Und das ist der Unterschied, ja.
Mhm. Auch Teil vom Coaching, also gibt es wahrscheinlich auch Konzepte.
Genau, wie vermittle ich, was überhaupt weitergegeben wird? Das werden wir am Nachmittag anschauen. Das ist das Thema, das erste Jahr Jüngerschaft. Was sind die Themen da drin? Kommt alles vor, ist mega wichtig. Die müssen das ja irgendwo mal gelernt haben. Und ich merke aber, die Konzepte sind ja eigentlich tot. Aber durchs Vorleben, durchs Vormachen werden die lebendig. Und wenn du mit jemandem den Weg gegangen bist und du hast genau diese Fragen gehabt und du gibst es weiter, dann weil jemand mit dir den Weg schon gegangen ist, ist es für dich viel einfacher, das weiterzugeben. Und wenn es mal nicht gelingt, was passiert dann? Das ist das Paulus-Prinzip. Ja, du bist ja auch in Mentoring drin, ja. Das erlebe ich immer, dass ich spreche, wenn Jünger von mir selbst Jünger haben, dann kommt eine Frage dazu. Wie läuft es mit deinem Jünger? Erzähl mir. Und dann sage ich, ja, ich bin gerade das und das am Anschauen. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen was reingebe, sage, ja, denk dann dran, das und das ist wichtig. Oder die sagen, hey, so, das ist passiert, was soll ich tun? Und dann kannst du da direkt weitergeben, was du vielleicht selbst schon erlebt hast, und die profitieren davon und du auch. Weil was du mit 2 Jüngern erlebst, ist ja begrenzt. Aber wenn du von denen 2 auch noch lernen kannst, was die wieder mit ihren 2 Jüngern erlebst, hast du plötzlich die Erfahrung von 6 Personen. Und wenn die wieder, hast du die Erfahrung von 12 Personen und so weiter. Das ist, du profitierst ja davon auch, darüber zu sprechen und zu hören, was geht da wirklich ab. Und das ist immer, wenn jemand einen Jünger hat, dann immer die Zeit noch geben, was läuft bei dir in der Jüngerschaft, um die Generation sicherzustellen, dass das funktioniert. Aber die Sachen sollen sehr simpel sein. Wir sind zeitlich schon mega vorgeschritten, es ist 1 Uhr. Habt ihr Hunger? Ja. Also dann machen wir am Nachmittag weiter. 2 Uhr, ja. 2 Uhr.